Lieber Vater, wir kommen wieder vor dir an diesem neuen Tag. Danke, Herr, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Dass wir angenommen und geliebt sind, deine Kinder. Danke, Vater, dass wir uns nicht zuerst irgendwie in Ordnung bringen müssen, sondern einfach zu dir kommen. Und es ist ein großes Geschenk, jeden Tag neu. Ja, du weißt, wie es jedem von uns geht, in einem fühlt sich gut, der andere ist vielleicht traurig, der andere ist niedergeschlagen, der andere fröhlich, Herr. Wo immer wir stehen, wir kommen zu dir damit. Und wir wollen dir danken für den Tag, was immer die Umstände auch sind. Denn du meinst es gut mit uns. Und so, Herr, bete ich auch, dass du uns wieder dein Wort offenbarst, dass wir dich recht verstehen lernen. Und danke für die Einblicke, die du uns gewährst, auch in die Zeit, die noch kommt, auf das glorreiche Ende. Und danke, Vater, dass du mit Sünde ein Ende machst, ein für allemal. Nicht nur am Kreuz, wo alles bezahlt wurde, sondern auch die Gegenwart von Sünde. So danke, Herr, jetzt für die Zeit zusammen und rede du in deiner Liebe mit deinem Geist. Amen. Wir haben gestern Kapitel 6 schon fast fertig gemacht. Die ersten 5 Siegel haben wir bereits gemacht. Das erste Siegel, das weiße Pferd, mit was Satan selbst ist. Das zweite Siegel, das rote Pferd, das weltweiten Krieg bedeutet. Das dritte Siegel, das schwarze Pferd, das dann die Hungersnot, die auf den Krieg folgt. Das vierte Siegel, das fahle Pferd, das ist die, der Tod und die logische Konsequenz von Hungersnot und Krieg. Das fünfte Siegel waren dann die Märtyrer, jene, die um Rache gerufen haben, die während der Trübsalzeit getötet wurden. Und das sechste Siegel lesen wir jetzt von Vers Kapitel 6, Vers 12 bis 17. Lesen wir das gemeinsam. Offenbarung Kapitel 6 und Vers 12. Und ich sah, als es, das Lamm, das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freier verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Dieses sechste Siegel steht für eine universale Katastrophe und für Anarchie im Prinzip. Und wir haben ähnliche Beschreibungen dieser Zeit, zum Beispiel im Jesaja Kapitel 24, wenn ihr aufschlagt. Jesaja Kapitel 24, zum Beispiel Vers 1 bis 6. Auch hier, es wird genannt, die kleine Apokalypse wird dieses Kapitel genannt. Und da steht im Jesaja 24, Vers 1, siehe, der Herr entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht zu einem Herrn, wie der Magd zu ihrer Gebieterin, wie dem Käufer zu dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Borger, wie dem Schuldner, so dem Gläubiger. Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Höhen des Volkes im Land und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen, die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenig Menschen bleiben übrig. Wenn du dann weiterliest im Vers 19, wirst du sehen, es ist sehr, sehr ähnlich mit dem von Offenbarung. Jesaja 24, Vers 19. Berstend zerbricht die Erde, brechend zerbricht die Erde, wankend wankt die Erde. Daumelt die Erde wie ein Betrunkener und wankt hin und her wie eine Nachthütte und schwer lastet auf ihr Treuebruch, sie fällt und steht nicht wieder auf. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen und der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Sie werden eingesperrt, wie man gefangen in die Grube einsperrt, ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen, nach vielen Tagen heimgesucht werden. Da wird der Mond schamrot werden, die Sonne sich schämen. Denn der Herr der Herrscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Du kannst auch Jesaja 34 durchlesen. Es klingt fast gleich wie Offenbarung Kapitel 6. Und all das sind diese Zeichen, die Gott sagt, sie beginnen langsam, die Geburtswehen beginnen langsam, aber sie werden immer schneller und immer heftiger. Auch dieser Tsunami, man fragt sich schon, ist das ein Zeichen, ist das eine Geburtswehe? Man sieht, wie durch eine, jetzt äußerlich gesehen, eine Kleinigkeit unter dem Meer, die niemand sieht, eine verheerende Katastrophe bewirkt. Es ist nur eine Kleinigkeit von außen betrachtet und doch die Auswirkungen sind katastrophal. Und dann haben wir, das ist das sechste Siegel, das siebte Siegel finden wir jetzt nicht mehr in diesem Kapitel, sondern erst in Kapitel 8. Geben wir also Kapitel 8, Vers 1, damit wir dieses Siegel beenden. Im Kapitel 8, Vers 1, da beginnen die sieben Posaunen. Und da lesen wir, und als es, das ist das Lamm, das siebente Siegel öffnete, damit wir diese Ordnung behalten, vom ersten bis zum siebten Siegel, da entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Ist auch eine interessante Sache. Hier steht, da ist ein Schweigen im Himmel eine halbe Stunde. Ja, ist ja egal, nicht, ob es jetzt eine halbe Stunde ruhig ist oder 10 Tage, kann uns ziemlich egal sein. Ist übrigens der Beweis, dass es im Himmel keine Frauen gibt. Gell? Still für eine halbe Stunde. Aber ist interessant, wenn man in der Bibel auch Zeiten der Stille, werden wir dann noch ein bisschen nachschauen, halbe Stunde Stille ist eigentlich unbedeutend. Aber wenn zum Beispiel, wenn du in einem Theater sitzt, der Vorhang geht zu und der geht eine halbe Stunde nicht auf. Das ist eine lange Zeit. Oder manchmal, wenn man zum Beispiel, man hat so Mitteilungszeit unter einer Gruppe wie euch, da sagt man, jetzt ist jeder frei, etwas zu sagen und dann stehe ich da und dann sagt niemand was. 2 Minuten, 3 Minuten, das erscheint manchen Menschen unendlich lang, fast peinlich. Ich weiß, ich habe mir einmal ein Drama angesehen in Linz, irgendeine Gruppe hat da gespielt, das Buch der Offenbarung, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die haben das sehr gut gespielt, sehr professionell, und dann haben sie die Hölle gespielt. Und da haben sie die Hölle dramatisiert hier, wie das aussieht, der Schmerz in der Hölle, das haben sie unheimlich gut dargestellt. Und ich bin drinnen gesessen und mir kam das unendlich lang. Ich habe mir gedacht, jetzt reicht es eigentlich. Das ist jetzt genug, das ist nicht die Botschaft von der Offenbarung, da ist viel mehr darin als nur Qual und Hölle. Und danach hat dann der Prediger, der dann eine Predigt gehalten hat nach dem Anspiel, hat er gesagt, wahrscheinlich ist euch die Szene in der Hölle sehr lange vorgekommen. Viel zu lange. Dann hat er gesagt, es war genau 2 Minuten. Und die Hölle, die in der Bibel beschrieben wird, ist eine Ewigkeit. Und gedacht, ja, da hat er recht. Weißt du, es ist eine halbe Stunde, klingt wie nichts, aber in gewissen Zeiten kann es sehr lang erscheinen. Also das siebte Siegel leitet über zu den sieben Posaunen. Es führt die sieben Posaunen ein im Kapitel 8. Und um dieses Siegel noch zu beschließen, ich habe euch noch einen Zettel gegeben, und zwar, ich weiß nicht, ob es gut war, dass ich den Zettel kopiert habe, weil es wäre für euch besser, wenn ihr das selbst gemacht hättet, aber ich weiß, es sind ein paar unter euch, die das dann wieder nicht tun. Jetzt habe ich es halt doch kopiert. Und zwar ist es faszinierend, und schreibt euch das auf, ihr könnt vergleichen Offenbarung Kapitel 6 mit Matthäus Kapitel 24 und dann könnt ihr noch zwei vergleichen. Und ich bitte, dass ihr das tut. Nämlich Markus Kapitel 13 und Lukas Kapitel 21. Offenbarung 6, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Und es ist schon faszinierend, finde ich, wenn wir betrachten, was Jesus gesagt hat über die Endzeit und das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 6. Schlagt vielleicht auf in eurer Bibel Matthäus 24. Dann brauchen wir es nicht vom Zettel lesen. Matthäus 24. Da fragen die Jünger den Herrn Jesus, was werden die Zeichen sein, wenn du wiederkommst und so weiter. Da, Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das ist die Frage. Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Was ist das erste Siegel? Offenbarung Kapitel 6. Was war das erste Siegel? Der Reiter auf dem weißen Pferd, der erscheint wie Christus und ist aber der Antichristus. Viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich bin Christus. Sie werden viele verführen. Glaubt ihnen nicht. Dann sagt Jesus weiter im Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Was ist das zweite Siegel? Was ist das zweite Siegel? Wisst ihr das noch? Ihr habt da den Zettel. Weltweiter Krieg. Er wird den Frieden, der zweite Reiter wird den Frieden von der Erde nehmen. Und sie werden sich gegenseitig abschlachten. Dann lesen wir im Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte sein. Was ist das dritte Siegel? Das dritte Siegel, das schwarze Pferd, ist eine Hungersnot. Darum habe ich euch einen Zettel gegeben, da habt ihr es nebeneinander, dann tut ihr euch leichter. Und dann kommt darauf an, welche Übersetzung du hast. Ich glaube, die Luther sagt dann Hungersnöte und Seuchen, auch im Vers 7. Und das vierte Siegel, das vierte Pferd, ist das fahle Pferd, welches Seuchen vorhersagt, den Tod. Das fünfte Siegel ist der Märtyrer, ist der Tod der Märtyrer. Lest jetzt Vers 9, was sagt Jesus weiter? Matthäus 24, Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das sind die Märtyrer. Das ist das fünfte Siegel. Haben wir gelesen. Und das sechste Siegel ist universale Katastrophe, Anarchie. Und dann lesen wir Im Kapitel 24 sagt Jesus, lesen wir von Vers 15 an, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte sehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren, den Stillenden an jenen Tag. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Und dann geht runter zum Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jeder Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also auch hier haben wir beschrieben, eine universale Katastrophe, und das korrespondiert mit dem sechsten Siegel im Offenbarung Kapitel 6. Mich fasziniert einfach immer wieder, wie treu die Schrift in sich selbst ist, wo man sagen muss, das glaube ich nicht mehr, dass das alles nur Zufall ist. Es sieht fast so aus, als hätte das jemand designt, als hätte da der Heilige Geist tatsächlich gewirkt. Gut, dann gehen wir zum Offenbarung und Kapitel 7. Ja?
Zu dem Matthäus 1,24, Vers 19. Wie aber den Schwangeren und den Stillenden zu
dieser Zeit. Was machen wir das am Abend? Man fasst lieber, wenn wir die fragen, sonst kommen wir. Dass wir am Abend, nach der Abendlecture immer die, aber ist eine gute Frage. Gut, Kapitel 7, Offenbarung. Nur damit wir jetzt verstehen, das Kapitel 7, das wird von Theologen genannt, eine Parenthese. Es ist ja egal, das Wort jetzt, was es heißt, ist das. Jesus sagt zu Johannes, oder der Engel, sagt Johannes, schau, ich zeige dir jetzt diese sechs Siegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Johannes, kapierst du das? Das sind die sechs Siegel. Und dann sagt er zu Johannes, Johannes, vergiss mal die Siegel jetzt. Ich zeige dir jetzt was ganz anderes. Eine Einschaltung. So praktisch in Klammer. Jetzt haben wir einen Themenwechsel. Lass mal die Siegel. Ich zeige dir zwischendurch noch etwas anderes, das geschieht. Das ist Kapitel 7. Im Kapitel 8 gehen wir zurück zu den Siegeln. Okay? Also Kapitel 7 ist eine Einschaltung, in Klammer, etwas, das auch geschieht, aber nicht unbedingt jetzt in der Sequenz von diesen Siegeln läuft. Okay? Lesen wir Offenbarung Kapitel 7, die ersten paar Verse. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Okay, da steht jetzt Kapitel 7, Vers 1, nach diesem, Metatalter, erinnert euch? Nach diesem, hier haben wir das nächste. Also nach diesen sechs Siegeln, jetzt sah ich etwas anderes. Er sah vier Engel, die auf den vier Ecken der Erde die vier Winde der Erde festhalten. Ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich am Anfang gesagt habe, die Nummer 4 scheint in der Bibel die Zahl der Erde zu sein. Wenn du 4 liest, das hat mit der Erde zu tun, mit unserer Erde, auf der wir leben. Es geht hier immer um 4 Ecken, um 4 Winde, um 4 Enden und so weiter. Und diese 4 Engel hier halten die 4 Winde der Erde fest. Sie lassen sie noch nicht los, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Winde in der Bibel stehen fast immer für das Gericht Gottes. Wind steht für Gottes Gericht. Zum Beispiel, 1. Mose Kapitel 41 lesen wir, da ist Josef in Ägypten, ihr kennt die Geschichte, da war dann die 7 Jahre Hungersnot, erinnert euch? Pharao hatte die Träume von den 7 fetten Kühen, mageren Kühen und so weiter. Und dann lesen wir, ein Ostwind kam und versenkte die Ähren. Der Wind ist immer ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Auch in den 10 Plagen in Ägypten, da kam der Wind und er brachte die Heuschrecken über das ganze Land. Im Buch Jona, der Jona sitzt unter seinen einen Feigenbaum oder was es war, und der Ostwind kam und verbrannte den Baum. Also Wind steht immer für Gericht Gottes. Das heißt, wenn die 4 Engel die 4 Winde zurückhalten, sie halten das Gericht Gottes noch zurück. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Okay? Und dann lesen wir von etwas von einem Siegel im Vers 2. Ein anderer Engel kam vom Sonnenaufgang herauf, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und der Engel sagt jetzt was. Er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, die die Winde da hielten, um der Erde Schaden zuzufügen, und sagt folgendes, Vers 3. Er sagt zu ihnen, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis, wie lange? Bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das heißt, hier geht es um ein Siegel des lebendigen Gottes und die Knechte, das heißt die Gläubigen, zu dieser Zeit werden mit diesem Siegel versiegelt. Nun, wir haben in der Bibel verschiedene Siegel beschrieben. Ein Siegel, das kennen die meisten, obwohl es das Unwichtigste ist, ist das Siegel des Antichristus. Geht mal zu Kapitel 13, Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 bis 18. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, die Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Das ist die Zahl des sogenannten Antichristus. Hier im Kapitel 7 haben wir das Siegel der Bewahrung. Das heißt, diese Knechte, diese Gläubigen, die hier versiegelt werden, werden verschont von den kommenden Gerichten. Die müssen nicht durchgehen. Geht zu Kapitel 9, Vers 4. Kapitel 9, Vers 4. Da kommen dann wilde Katastrophen. Wir kommen noch dazu. Aber da steht, es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen hatten. Das heißt, es werden jene Menschen von Gottes Gericht geplagt in der Trübsalzeit, die nicht versiegelt sind mit dem Siegel Gottes. Das heißt, jene, die das Siegel Gottes hatten, leiden nicht unter den Plagen, sagt das Buch der Offenbarung. Übrigens, das erinnert uns, an die Zeit, wo die Israeliten in Ägypten waren und die 10 Plagen kamen. Und die Israeliten lebten in einem Teil des Landes, das Land Goshen hat es geheißen. Und da liest du auch, die Plagen kamen über ganz Ägypten, außer dem Land Goshen. Die wurden bewahrt. Das ist hier genau dasselbe Bild im Buch der Offenbarung, wo die Menschen diese Plagen durchleben, außer denen, die versiegelt sind. Das Siegel übrigens steht hier an den Stirnen versiegelt. Und das Siegel des Antichristen ist entweder auf den Arm oder an der Stirn. Wiederum eine Kopie des Satan. Woher kommt das übrigens? Schlagt auf 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6. Und Vers 4, das sind 4 und 5 sind wahrscheinlich die heiligsten Verse für einen Juden. Höre Israel, Schma Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, sollst du deinen Kindern einschärfen, sollst davon reden, wenn du im Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und Vers 8, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und wenn du heute nach Israel fährst, dann findest du die orthodoxen Juden. Die haben das sogenannte Tefillin, heißt es, und das ist entweder hier auf den Oberarm gebunden oder um die Stirn. Das ist so ein Riemen mit einer kleinen Box und in dieser Box ist eine kleine Rolle und auf dieser Rolle steht dieser Vers, höre, o Israel, sollst deinen Herrn dienen, ganzen Herzen, Seele, ganzen Gemüt. Und das ist das äußere Zeichen. Aber Gott hat gesagt, das, was jetzt äußerlich ist, werde ich innerlich machen in euch. Schlag mal auf Jeremia Kapitel 31. Jeremia Kapitel 31. Da sagt Gott, er spricht hier von damaliger Sicht über die Zukunft. Und er sagt im Jeremia 31, Vers 33, da lesen wir von Vers 31, Jeremia 31, Vers 31, da gibt Gott ein Versprechen. Er sagt, siehe, da gekommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Das heißt, Gott sagt, mein Gesetz steht nicht mehr auf steinernen Tafeln, auch nicht mehr auf einer Box auf der Stirn oder da oben, sondern ich werde mein Gesetz auf euer Herz schreiben und auf eure Gedanken. Ich werde es in euch hineinlegen. Und das ist natürlich geschehen zu Pfingsten, wo die Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Ich möchte jetzt eins sagen. Dieses Siegel des Schutzes in Offenbarung Kapitel 7, das braucht dich und mich kein bisschen jucken. Und schon gar nicht das Siegel vom Kapitel 13 vom Antichristen. Das interessiert mich sehr wenig. Wisst ihr warum? Weil ich bin bereits versiegelt. Ich brauche kein Siegel mehr, ich bin nämlich versiegelt. Schlag mal auf Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Wir haben den Vers schon mal in einem anderen Zusammenhang gelesen. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. In ihm, das heißt in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, das habe ich gehört, und gläubig geworden seid, das bin ich auch, ich bin gläubig geworden, versiegelt worden, womit? Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Garantie unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, ich bin bereits versiegelt, denn ich habe das Wort Gottes gehört und ich habe es geglaubt. Geht zu Kapitel 4, Vers 30. Epheser Kapitel 4, Vers 30. Da gibt uns Paulus eine Warnung und er sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das können wir tun, wir können ihn betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, wie lange? Auf den Tag der Erlösung hin. Du kannst den Heiligen Geist nie mehr verlieren, denn du bist versiegelt mit ihm bis auf den Tag der Erlösung. Das heißt, ich habe ein Siegel. Geht zurück zu 2. Korinther 1, nur damit ihr seht, das steht öfter wo da. 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 21 und 22. 2. Korinther 1, Vers 21. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand oder die Garantie des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wenn du das Wort Gottes gehört hast und wenn du gläubig geworden bist, dann bist du versiegelt. Das heißt, im Buch der Offenbarung, das Siegel von Kapitel 7 und 13 hat für mich überhaupt keine Bedeutung, sondern nur für jene Menschen, die zu dieser Zeit gläubig werden. Nicht für uns heute. Der Heilige Geist übrigens, das möchte ich nur kurz sagen, der Heilige Geist hat immer gelebt, so wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Der Heilige Geist war immer aktiv, bereits im zweiten Vers der Bibel, Genesis 1, Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Heilige Geist war aktiv durch das ganze Alte Testament. Aber wir lesen im Alten Testament, der Heilige Geist war mit den Gläubigen, er war über den Gläubigen, er ging vor den Gläubigen und hinter den Gläubigen. Seit Pfingsten lebt der Heilige Geist in den Gläubigen. Seit Pfingsten sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist der Unterschied zwischen Alt und Neu Testament. Im Alten Testament scheint es, konntest du den Heiligen Geist wieder verlieren. Wir lesen vom Saul, dem ersten König zum Beispiel, kannst du im Samuel nachlesen, dass der Heilige Geist von ihm wegging. Im Psalm 51 betet David, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Und es ist interessant, Jesus spricht über diese den neuen Dienst des Heiligen Geistes. Schlagt auf Johannes 7. Dort macht er uns darauf aufmerksam. Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39. Johannes Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Die Übersetzung ist nicht sehr gut. Eine viel bessere Übersetzung sagt, die Zeit, des, es war noch nicht Geist, das ist die wörtliche Übersetzung, oder die Zeit des Geistes ist noch nicht angebrochen. Das ist eine bessere Übersetzung. Das heißt, der spezielle Dienst des Heiligen Geistes, wo er die Leute versiegelt, begann erst zu Pfingsten. Jetzt zeige ich euch eine schwierige Passage, die ihr jetzt vielleicht versteht in diesem Zusammenhang. Geht zu Johannes Kapitel 20. Ich habe nie kapiert, was das bedeutet. Nämlich, nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern, zumindest einigen, und da lesen wir Folgendes. Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Haben wir gedacht, komisch, die empfangen den Heiligen Geist hier. Und dann liest du Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2. Und dann liest du, dort empfangen sie den Heiligen Geist. Der Unterschied ist der, hier im Johannes 20, gibt Jesus ihnen den Heiligen Geist im Alttestament-Sinne. Der Heilige Geist im Alten Testament wurde den Gläubigen gegeben, aber immer für eine spezielle Aufgabe, über eine spezielle Zeit, für einen speziellen Dienst. Und erst zu Pfingsten wurden die Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist das Spezielle an dem Dienst des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Und darum, erstens, können wir den Heiligen Geist, die wir ihn haben, nie mehr verlieren. Und zweitens brauchst du keine Angst haben, irgendein anderes Siegel jemals empfangen zu können. Du kannst es nicht, denn du bist versiegelt. Okay? Übrigens, Christen, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, erleben Verfolgung. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12 steht, alle aber auch, die an Christus glauben, werden verfolgt werden. Und das ist heute der Fall. Ich möchte was sagen. Wenn du noch nie ausgelacht wurdest, wenn Leute dich noch nie blöd hingestellt haben, dich als Extremisten oder Ketzer oder Lügner oder sonst was hingestellt haben, dann glaube ich, etwas über dich zu wissen, auch wenn ich dich nicht kenne. Wenn du noch nie ausgespottet wurdest, um Jesu willen, dann sprichst du nicht über Jesus. Denn wenn du über Jesus redest, dann wirst du verfolgt werden. Das ist ein Versprechen. Das Versprechen hat Jesus uns gegeben. Du wirst verfolgt werden. Und das ist völlig normal. Seht ihr, wenn du über jemanden mit Jesus sprichst, hast du im Prinzip nur zwei, vielleicht drei Reaktionen. Entweder sie nehmen es an oder sie lehnen es ab. Die dritte ist vielleicht, oder sie sind gleichgültig. Aber du brauchst nicht überrascht sein, wenn sie dich ablehnen. Das ist völlig normal. Es ist ein Versprechen. Okay, gehen wir zurück zum Offenbarung 7. Also hier dieses Siegel für jene Gläubigen, die in der Trübsalzeit gläubig werden und dann mit dem Siegel des Schutzes versiegelt werden. Jetzt im Vers 4, jetzt kommen wir zu den 144.000 da, Offenbarung 7, Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000. Aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulun 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Wenn man das so liest, denkt man sich, ja, das ist ein bisschen langweilig, gell? Man hätte gleich sagen, von jedem Stamm 12.000. Aber wisst ihr was? Die Bibel macht das manchmal und da ist eine Absicht dahinter. Wisst ihr, was die Absicht hinter dieser Wiederholung von jedem Stamm ist? Die Absicht ist, sie sicherzustellen, es geht hier um die Stämme Israels. Weil er wiederholt 12 Mal mit Namen. Und wenn irgendeine Gruppe behauptet, wir sind diese 12 Stämme, dann frag ihn, von welchem Stamm er kommt. Denn es könnte nicht klarer sein, als es hier beschrieben wird, dass es um Israel geht. Wie klar soll Gott es noch machen? Er wiederholt sich hier 12 Mal und sagt dann von jedem 12.000,